Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zum Gespräch mit Marc Mehujolo, CMO des Startups Sugar Daddies.
Das haben die gemacht, die sind da mit ganzen Schulklassen reingestürmt und wirklich die Märkte aus ganz Deutschland haben uns darauf die Wochen angerufen. Teilweise erbost, weil die gesagt haben, was ist das für ein Kram, was macht ihr hier? Die rufen hier an, die kommen, jeder will Cookiebus, die wollen dieses andere Produkt von Hülle der Löwen nicht haben, die wollen nur euch haben, wie kriegen wir euch? Und wir konnten ja nicht liefern, wir können ja nicht jeden Supermarkt in Deutschland einzeln beliefern, auf Strecke nennt man das. Also haben wir denen dann gesagt, pass mal auf, Freunde, wir würden gerne, aber ihr müsst uns helfen, an die Zentrale ranzukommen. Und wir hatten zwei Arten von Vertriebler, einmal die Fans und einmal die Supermärkte.
So, bevor es losgeht mit dem Gespräch, muss ich mich erst einmal zu einer anderen Sache äußern. Zunächst entschuldige ich mich für die doch etwas ausgedehntere Sommerpause. Es gab ja schon den Pausensnack bzw. das großartige Interview mit TJ und Onaran im September, aber jetzt geht es mit den regulären Folgen doch erst im Oktober weiter. Das hat vor allem einen Grund. Ich habe nämlich eine kleine berufliche Veränderung unternommen bzw. eine große. Ich war ja die letzten 2,5 Jahre bei der Digitalagentur Denkwerk hier in Köln als Plannerin angestellt, habe da auch eine großartige Zeit verlebt, aber es war jetzt Zeit weiterzuziehen und ich bin seit dem 1.10. Strategic Consultant bei der jungen Agentur Oderlein. Wer mehr über die Agentur erfahren will, kann das sehr, sehr gerne einfach im Internet tun, auf LinkedIn und so weiter oder auf der Website oderlein.de. Auf den Podcast hat das keine großen Auswirkungen. Ich werde dieses Format ganz normal unabhängig weiterführen, aber ich glaube, dass es für euch vielleicht ganz interessant ist, was ich so nebenbei noch mache. Ich habe ja eine 4-Tage-Woche, mache den Podcast immer freitags und ja, für euch ist es, glaube ich, zum Hintergrund ganz interessant, weil ich ja doch oft so kleine Referenzen einstreue und sage, ja, bei uns in der Arbeit ist es so und so. Dann wisst ihr einfach jetzt, dass wenn ich von uns spreche, das einfach nicht mehr Denkwerk ist, sondern jetzt eben das Team von Oderlein. Und ja, ich denke, wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch einfach melden, macht aber sonst keinen großen Unterschied. Jetzt wünsche ich euch aber ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Marc. Er ist, wie gesagt, CMO des Startups Sugar Daddies und damit verantwortlich für die Marken Cookie Bros und Omochi. Im Interview spricht er darüber, wie TikTok und Influencer Marketing 2020 dem Unternehmen dabei geholfen haben, um sich gegenüber der starken Konkurrenz durchzusetzen, die es im Keksteig und im Eismarkt gibt. Und ja, wie sie es geschafft haben, sich eben mit sehr, sehr smartem Marketing einen Platz im Kühlregal zu erkämpfen und auch eine deutschlandweite Listung bei den großen Handelspartnern. Ich muss sagen, ich habe mich total gefreut, dass Marc sich die Zeit genommen hat. Er redet sehr, sehr gerne über sein Unternehmen und die Art und Weise, wie sie Marketing denken. Und ich glaube, das ist absolut gerechtfertigt, weil sie eben wirklich dieses Jahr bewiesen haben, dass sie durch sehr, sehr, ich sag mal, smarte und querdenkende Ansätze nach vorne gekommen sind. Dafür sind sie auch mit super vielen Preisen bedacht worden, jüngst mit dem Effi, was einfach nochmal beweist, dass sie da wirklich Großartiges im letzten Jahr geleistet haben. Gerade was die Marke auch auf TikTok macht, ist wirklich sehr interessant. Ich würde sagen, es gibt wenige Unternehmen, die es geschafft haben, mit Always-On-Content so erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich gibt es kein Unternehmen. Das wird Marc auch gleich nochmal einmal kurz alles darlegen, was da die hinterliegende Strategie und auch der Prozess ist. Gleichzeitig fand ich es aber auch total bewundernswert, wie offen und ehrlich er auch mit seiner eigenen Arbeit umgeht. Das ist jetzt kein Schaulaufen und kein Abfeiern des eigenen Approaches, sondern eine einfach ein ganz ehrlicher Austausch über das, was klappt, über das, was nicht klappt und über den Lernprozess, den die Marke und auch Marc und sein Team im letzten Jahr durchlaufen haben. Für alle also ein absoluter Mehrwert und ganz, ganz toll, dass wir damit jetzt den Aufschlag für das letzte Quartal 2020 im Podcast sozusagen machen können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Marc Mehujolo von Sugar Daddies.
Hi Marc, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Hallöchen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du auch da bist.
Ja.
Und ja. Ich freue mich.
Ich mich auch. Ich bin ja zu Gast jetzt bei euch und möchte dich eigentlich so als Einstieg mal kurz fragen, du bist CMO bei den Sugar Daddies. Wie wird man das und was machst du so den ganzen Tag? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man euch noch nicht kennt?
Ja, genau. Also das ist meine Jobbezeichnung. Es ist ein sehr vielfältiger Job, kann man so sagen. Ich bin da eigentlich so reingerutscht, wenn du fragst, wie ich das geworden bin. Ich habe früher was mit Food gemacht, hatte meine eigene Franchise-Kette im Food-Bereich. Wir hatten 5 Läden deutschlandweit.
Was für Essen oder Food?
Cornflakes, Milkshakes, Waffeln. Und damit waren wir so die ersten vor 7 Jahren. die das so im deutschen Markt platzieren konnten. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin sowieso so eine kleine Naschkatze und daraus ist dann eben die neue Idee entstanden, die Sugar Daddies. Der Name verrät schon, hört sich ein bisschen schweinig an, aber ist tatsächlich nur mit Süßkram. Und wir vertreiben innovative Süßspeisen, die wir irgendwo gesehen haben, die wir selber uns ausgedacht haben, im deutschen Handel. Das ist unsere Passion, das ist auch so ein bisschen unsere Mission. Und ich bin dann da eben für die Belange des Marketings zuständig.
Mhm. Deine Begeisterung für Food, also woher rührt die, kannst du das sagen? Und warum hast du dich auch beruflich jetzt so klar schon seit vielen Jahren dann da rein entwickelt?
Ja, das ist total verrückt. Eigentlich, als ich klein war, da fing das so an, abends wollte ich nie was Normales essen. Und meine Mutter sagt dann immer, was möchtest du denn jetzt essen? Irgendwas musst du ja essen, Kind. Und dann habe ich immer gesagt, ja, Cornflakes so, oder was Süßes, ein Pfannkuchen. Das war schon immer irgendwie so in mir. Ich habe überhaupt gar kein Zuckerproblem, bin auch kein Diabetiker oder sowas, dass ich das unbedingt bräuchte. Aber ich finde es einfach geil. Also schmeckt mir einfach gut, war schon immer so. Und daher kam das, denke ich, dann auch. Und wenn man dann natürlich auf so einen Kram steht, dann schaut man sich irgendwann auch um. Und in Zeiten von heute mit dem Internet braucht man nicht mehr weit zu reisen, um irgendwo was zu sehen, sondern dann surft man im Internet, findet coole Sachen, will die natürlich ausprobieren. Und dafür hat mein Herz schon immer geschlagen.
Ja, da fühle ich mich sehr verbunden, weil ich auch so ein Dessert-Fan bin. Also es gibt ja auch manchmal Restaurants, die nur Desserts anbieten oder so. Und da gibt es also viele Innovationen auch in dem Bereich. Und ich glaube, ich und mein Freund, die sind beide so auf der Schiene und er hat mir letztens erzählt, so er fand früher immer die Kinder ganz schlimm, wo man abends kein Nutella mehr essen durfte. Das hat er nicht verstanden, warum dafür da kein Brot mehr.
Ja, also ja. Da bin ich voll bei deinem Freund. Das war bei mir immer genauso. Ich brauchte das immer unbedingt. Ja. Und glücklicherweise haben meine Eltern da mitgespielt.
Wie blickst du denn heute auf diese ganze Gesundheits- und Nachhaltigkeitsschiene, habe ich mich gerade gefragt, weil jetzt super viele Leute natürlich auch promoten, hey, Anti-Sugar und so weiter. Hast du da schon so deine Position zu entwickelt?
Ja, absolut. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, man muss sich den Kram jeden Tag reinschrauben. Ja? Also es gibt da, glaube ich, ein gutes Mittelmaß über allem. Also meine, sagen wir mal, Motivation im Gesamten und auch vor allem mein moralischer Hintergrund zu allem ist eigentlich so, alles, was zu extrem ist, ist schlecht. Alles. Du kannst auch zu viel Sport machen. Du kannst auch zu viel Wasser trinken, was ja eigentlich gesund ist, und es ist schlecht. Das heißt, du musst für alles immer ein gutes Mittelmaß finden. Ich sage immer, lass mal 5 Grad sein auch. Und wenn man jetzt nicht jeden Tag sich nur ausschließlich von Süßigkeiten ernährt und mal ab und an mal was nascht, ich glaube, dann kann man sie auch trotzdem oder dennoch gesund ernähren. Und vor allen Dingen, es ist ja auch nicht nur der Körper, der gesund sein muss, sondern auch der Geist. Und wie viele Leute, die man kennt, die total fit sind und alles, die sagen aber, hey, irgendwie, ich brauch's einfach mal. Und ich glaube, das ist der Mischmasch.
Ja, das stimmt. Gesunde Balance, ne?
Ja, schön. Voll.
Und du hast dich dem Thema ja schon dann beruflich aus betriebswirtschaftlicher Perspektive genähert, ne? Du hast BWL studiert, glaube ich, oder zumindest kommst du aus der Richtung. Das sind ja schon mal gute Grundlagen fürs Marketing und fürs Gründen generell.
Ja, absolut. Also ich meine, jeder, der nicht weiß, was er wird oder studiert, ist ja auch ein Wirt, Betriebswirt. Das war bei mir genauso. Mein Vater, der hat eine eigene Praxis gehabt bis vor einem Jahr. Da hätte ich mich ins gemachte Nest setzen können.
Als Arzt? Oder?
Genau, als Arztchirurg war der hier auch im Kölner Raum. Das wäre ja super gewesen, eigentlich. Er hat mich dann irgendwann gefragt, wenn ich wie alt ich war, ob ich Medizin studieren möchte. Wäre wahrscheinlich für ihn auch cool gewesen, Nachfolger zu haben. Und ich habe ihm dann gesagt, nö. Und dann sagt er, okay, dann mach was anderes, Junge. Und das kam natürlich daher, weil ich da auch schon mal ein Praktikum gemacht habe und das überhaupt gar nicht meins war. Und ich wollte mir das immer so ein bisschen offen lassen, was ich dann irgendwann mal mache. Und ich lasse mir das auch immer noch offen. Vielleicht ist das auch nicht meine letzte Station, man weiß es nicht. Ja. Aber mit dem Background, den man als Betriebswirt dann gesammelt hat, kannst du eigentlich alles machen, außer eben Arzt zu werden dann in dem Fall. Aber das wusste ich ja schon vorher.
Und dann aber Marketing schon als so deine Passion in der Richtung?
Oder? Ja, schon. Also Marketing schon als Passion, aber eigentlich auch aus eigenem Interesse wirklich so und gar nicht so unbedingt von der Uni inspiriert, sondern schon immer geguckt, ach cool, das gefällt mir und ich bin sowieso so ein Marketing-Werbeopfer. Ja. Also so irgendeine Werbung kam, ich hatte das. Ne? Ich war der Erste mit dem Tamagotchi, ich war der Erste, der die neuen Süßigkeiten hatte. Ich musste es immer haben.
Ja.
Und da habe ich schon gemerkt, ah cool, das catcht mich. Es wäre ja cool, wenn man den Spieß mal umdrehen könnte, ne? Dass man die Leute kriegt.
Das ist eigentlich das Beste. Ich hatte gestern diesen Moment, wo ich dachte, boah, ich bin auch echt voll das Werbeopfer. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so ein brisanteres Thema, aber du wohnst ja auch hier in Köln. Ich kriege gerade absolut unfassbar viele Pre-Rolls für die Bürgermeisterwahl hier ausgespielt.
Ja, absolut.
Von Andreas Knossiski oder wie er heißt, der SPD-Kandidat. Und ich denke die ganze Zeit so, oh mein Gott, und ich war noch voll unentschlossen, wie ich wählen soll. Ja. Jetzt bin ich schon mit zwei Beinen auf jeden Fall auf der Seite und ich merke sogar, wie ich beeinflusst werde. Aber ja, ne, ich war aber auch für andere Produkte, die jetzt weniger schwer sind, wie politische Entscheidungen, schon immer sehr, sehr anfällig dafür. Ich glaube, das hilft mir aber auch im Marketing so ein bisschen, dass ich auf jeden Fall Verständnis und Empathie für die Leute habe, die ich überzeugen möchte.
Sozusagen. Und genau das ist ja der Punkt. Also ich glaube, du musst ein Stück weit so ein Opfer sein, um dann zu verstehen, wie die Opfer ticken. Weil man selber merkt, man lässt sich manipulieren. Bei mir ist es übrigens genauso. Politisch glücklicherweise auch jetzt in die Richtung eher, in die du da dich beeinflussen lässt und nicht in eine andere Richtung. Da gibt es natürlich auch die Leute. Das hat meiner Meinung nach immer auch noch ein Stück weit mit Intelligenz zu tun an der Stelle. Und bei allen anderen Produkten, ja, wenn die Werbung gut ist, dann kaufe ich selbst, wenn ich habe mir schon Insektenriegel gekauft. Ich habe überhaupt gar nichts mit Insekten zu tun. Ich finde es sogar ein Stück weit ekelhaft. Ja, auch mit dem ganzen Gedanken der Nachhaltigkeit und so weiter. Trotzdem, ich habe mir den gekauft, habe ihn gegessen. Ja gut, die Werbung war cool, der Riegel hat mir jetzt nicht so geschmeckt, aber so what?
Ja, dann sind wir schon in dieser Richtung. Es ist unfassbar viel innovative Kraft gerade im Foodmarkt. Oder ich habe das Gefühl, klar, Globalisierung erfasst alle Bereiche, dann eben auch den Ernährungspart, dass wir auf einmal Dinge essen, die vielleicht aus anderen Kulturen, Kreisen stammen, die vielleicht irgendwo in Tokio entwickelt wurden das erste Mal oder so und jetzt auf einmal bei uns langsam Einzug finden. Und ich habe das Gefühl, so diese gute alte deutsche Küche, so die unsere Großeltern damals noch hatten, ne, die wird natürlich gerade durchmixt mit tausend Dingen. Ne? Das merken wir jeden Tag. Und gerade auch in diesem Snack-Bereich, Dinge, die man mal eben schnell FMCG-mäßig kauft, ist da unfassbar viel Energie drin. Und ihr macht ja auch Produkte, die man so vor 15 Jahren noch nirgendwo hätte kaufen können im Handel. War das ein bewusster Schritt, tatsächlich auf diese neuen Produkte zu gehen und da First Mover auch tatsächlich in Deutschland zu sein?
Ja, also es ist wirklich eine gute Frage, um ehrlich zu sein, ist die Frage, da muss man glaube ich ein bisschen weiter auswählen, denn wir hatten jetzt nicht schon immer die Idee zu sagen, boah, wir wollen unbedingt der First Mover sein und den geilsten, neuesten Kram rausbringen. Bei uns war es eher so, worauf haben wir Bock? Ja, und da haben wir schnell festgestellt, okay, wir können uns null mit so den ganzen gesunden Kram identifizieren, weil ich glaube, dafür sind wir einfach nicht die richtigen Typen. Wir trinken gerne mal einen Wein. Wir lassen auch gerne mal eine Woche den Sport ausfallen. Mhm. Ja, wir haben Spaß, wir essen irgendwas Dreckiges. Dann kann es auch mal Meckes sein oder sonst irgendwie. Und es hat nicht so richtig gepasst. Und wir fanden, das muss irgendwie passen einfach zu uns. Also dementsprechend kamen schon mal nur Dessertspeisen für uns in Frage. Ja, weil mit Alkohol und so ein Kram, das, da wollen wir auch nichts unbedingt werben. Ja, und daraus dann heraus ist die Idee entstanden, wenn wir schon machen, dann lass uns doch den Markt, ich finde das Wort revolutionieren echt scheiße, aber dann lass uns doch den Markt zumindest modifizieren. Mhm. Und dann haben wir uns angefangen, die ganzen Märkte anzuschauen. Und da fällt relativ schnell auf, es gibt die gleichen Sachen seit zig Jahren. Ich meine, jeder kennt Fruchtzwerge. Dann gab es irgendwann die zweite Welle mit, jeder kennt Monte. Mhm. Ja, in dem Bereich, jeder kennt Mars, Twix, Snickers und Co. Und jetzt, erst die letzten Jahre, kam es dazu, dass Duplo, Milky Way, Snickers alle auf einmal sich diversifiziert haben.
Ja.
Nicht mal mit verschiedenen Produkten, sondern mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die hatten über 20, 30, 40 Jahre nur eine Geschmacksrichtung. Jetzt kommen die mit Dark Chocolate, White Chocolate. Also da tut sich schon was.
Ja.
Aber die großen Player, die sind langsam, weil sie nicht müssen. Es läuft ja gut. Die stehen an jeder Kasse und so weiter. Manche fangen jetzt auch an zu diversifizieren. Auf einmal gibt es dann Kooperationen von Oreo mit Frischkäse oder Milka mit Frischkäse und so weiter.
Knoppersriegel, ich meine, auch die Produktart ist ein bisschen anders.
Ne? Absolut, ist schon eine ähnliche Nische, aber es ist ein neues Produkt und da geht es dann los. Ne? Die brauchen natürlich unfassbar lange und da haben wir Potenzial gesehen. Die brauchen 3 Jahre, wir kennen das. Das geht nach Amerika, das geht nach England, das geht in die Schweiz zurück. Bis da mal eine Entscheidung kommt, sind 5 Wochen um.
Ja.
Bei uns geht das, haben wir Bock drauf, let's go. Und dann versuchen wir es. Ne? Und das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist ein Markt, den können wir angreifen. Das ist ein Markt, entgegen aller Meinungen, bleibt der nicht nur bestehen, sondern der wird immer größer. Also das Wachstum im Dessertspeisenmarkt in Europa ist unfassbar. Unfassbar. Das würde man gar nicht vermuten bei dem ganzen Healthy-Kram. Aber es ist unfassbar und da war was drin. Also da wollen wir ein Stück vom Keks abhaben.
Auf welche Zahlen schaut ihr da, wenn ihr sagt, das Wachstumspotenzial ist unglaublich riesig? Also woran liest ihr das ab?
Ja, da gibt es ja jede Menge Statista und dies und das. Da schauen wir uns an. Ne? Oder irgendwelche Reporte, die kann man kaufen. Für teuer Geld muss man dann durch.
Ja.
Da kannst du dann genau in deinem Süßwarenbereich sehen oder von Supermärkten Reporte ziehen. Und da weißt du einfach, das läuft. Ne?
Ja.
Und Stichwort andere Länder, Amerika zum Beispiel, lauf da mal durch den Walmart, da ist mehr Süßigkeiten und Cornflakes als irgendwelche anderen Lebensmittel. Ne?
Haben wir letztens auch im Rewe festgestellt, ich meine, das ist ja schon krass, wie viele Regalflächen überhaupt besetzt sind von Süßspeisen. Es gibt ein ganzes Keksregal, es gibt ein ganzes Schokoladenregal, dann kommt
Chips.
Wenn du Chips noch dazu zählst, genau, ne? Also ganz, ganz viele Bereiche tatsächlich, wenn man das mal alles rausrechnen würde, wäre der Rewe nur die Hälfte voll.
Das ist Wahnsinn.
Und dann noch Joghurtspeisen. Ne?
Joghurtspeisen, Eis. Was gibt's noch? Also dann hast du nochmal Displays jetzt neuerdings. Sehr viele Displays, die einfach irgendwo dazwischen geworfen werden, wo dann auch wieder eine neue Speise da ist. Und dann taucht dann auf einmal zwischen der Leberwurst und so ein Display auch mit Schokolade.
Ja.
Auch das ist möglich.
Ja. Dann, weil du gerade von Bier gesprochen hast, nochmal kurz so ein bisschen diese Historie. Ja. Ne? Wie viele Gründer seid ihr? Und wie, ihr seid ja jetzt schon ein größeres Team. Ich bin jetzt hier, habe viele Räume, viele Leute, die hier rumlaufen.
Ja.
Sind sicher nicht alle da, auch nochmal durch Corona. Aber genau, erzähl mal so ein bisschen, wie da euer Gründungs- und Wachstumsprozess personell auch aussah mit dem Team.
Ich bin mit dem Max, mit dem ich auch das Flakes Corner gemacht habe, sozusagen aus dieser Gesellschaft raus, beziehungsweise die gibt es noch, aber haben wir dann was Neues gemacht, haben dann den dritten Partner, den Paul, der im Handel sehr gut verankert ist, mit dazugenommen und haben das Ganze dann gegründet. Wir haben noch einen vierten Gesellschafter von Anfang an mit dabei gehabt, das ist ein TAF-Moderator und der ist auch bei ProSieben tätig, genau. Den haben wir dazu geholt, weil er uns eben Türen so Fernseh, Radio und so weiter öffnen kann. Das war unsere Idee. Und dann haben wir relativ schnell auch zu Anfang, keine Pre-Seed, aber in der Seed-Phase möchte man sagen, dann den Investor, also die Firma Katjes, als Investorin damit dazugenommen. Die kennt man ja auch. Und ja, die haben im Prinzip auch was gemacht, was gar nicht so zu denen passt, weil die sind ja eigentlich mit weniger süß, vegan und so weiter, eigentlich genau das Gegenteil von uns. Die haben aber gesagt, ihr seid cool.
Ja,
wir glauben an das Produkt und man muss ja nicht immer unbedingt das machen, was zur Company-Moral oder Ethik passt. Why not? Wenn wir jetzt nicht einsteigen, macht es wer anders. Also haben die es gemacht. Und,
als Investor dann?
Genau, als Investor mit einer Minderheitsbeteiligung. Ne? Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen und dann haben wir ganz lange Zeit, eigentlich so das ganze erste Jahr nur zu dritt dann gemacht.
Was war das erste Jahr? Zeitlich?
Das erste Jahr war das halbe Jahr von 2018.
Ah ja, okay.
Ne?
Noch gar nicht lange.
Ja, genau. Also wir haben davor schon rumprobiert. Wir waren dann auch noch mit der alten Firma, haben wir schon mal angefangen zu verkaufen, aber so in 15 Supermärkten, das zählt ja nicht. Das war ein Test, ne? Also das war ein Beta-Test. Ja, und dann war sozusagen der Anfang geschaffen. Und das eigentliche erste Jahr im Handel, wo wir dann wirklich auch gut vertreten waren, war dann 2019.
Mhm.
Und 2019 war es dann so, dass wir dann die ersten Mitarbeiter eingestellt haben.
Okay.
Also nach dem Invest, weil vorher hatten wir keine Kohle.
Ja. Und jetzt seid ihr, wie viele Leute?
Und das ging dann ganz schnell und das Jahr haben wir dann mit 7 bewertet und jetzt sind wir mittlerweile schon 14.
Ja, wunderbar.
Ja, 14. Und
du hast, glaube ich, mal gesagt im Vorgespräch, die Hälfte sind Marketer, oder? Sind
bei euch genau, Hälfte Marketer, Hälfte Vertriebler, Pi mal Daumen die Hälfte und dann sind dann noch ist ein Controller noch und einer, der für die Produktion ist.
Ja.
Fast Hälfte, Hälfte.
Kannst du dann vielleicht mal beschreiben, ihr seid jetzt im Endeffekt ein Unternehmen, das jetzt, wie viele Marken hat ihr? Zwei im Moment, oder?
So genau, wir haben zwei Brands, ne?
Ja,
also das darf man nicht vergessen, wir haben einmal den Keksteig
mit
Cookie Bros, genau, und einmal eben auch Omochi, die Eiscreme.
Ja.
Und das Schöne ist an beiden Produkten, die laufen wellenartig zueinander, zumindest vom Absatz. Ne? Eiscreme ist immer besser im Sommer als im Winter, auch im Winter läuft es gut bei uns, weil es keine typische Eiscreme ist und der Keksteig läuft einfach besser im Winter. Im heißen Sommer, da wird sich keiner so ein 700 Kilokalorien Moped da reinziehen. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich immer was zu tun. Und das ist das Schöne. Und so können wir natürlich auch die Umsätze abfahren und so weiter.
Und um nochmal kurz auf die Produkte einzugehen, die vielleicht noch nicht jeder kennt, gerade der jetzt vielleicht auch älter als 25 oder 30 ist oder so. Cookie Bros ist Keksteig zum Naschen, also tatsächlich roher Keksteig, ne, den du, ich glaube, da ist halt kein Ei drin.
Nee, das kann
so, deshalb kannst du das einfach aufbewahren im Kühlschrank für ein paar Tage und löffeln. In verschiedensten Ausführungen, sehr, sehr lecker. Ich habe es auch schon gegessen und hatte danach ein bisschen Bauchweh, weil ich mir zu viel genommen habe.
Ja, das kann passieren, ja.
Und Mochi sind im Endeffekt ja doch die aus dem asiatischen Raum schon bekannten Dessertspeisen. Ne? Das sind diese kleinen, runden Dinger aus Reismehl, glaube ich. Und innen
genau. Ist dann das ist im Prinzip zu vergleichen mit der Neujahrsbrezel in Deutschland. Das ist ein traditionelles Gebäck, sage ich mal. Es ist ein Reisteig und da ist eigentlich eine Paste drin.
Ja.
Das fand mir total cool, aber eigentlich überhaupt gar nicht lecker. Also haben wir gesagt, komm, wir machen das in der Art und Weise mit etwas, was jedem Deutschen und jedem Europäer schmeckt, also Eiscreme. Dann haben wir einfach italienische Eiscreme reingefüllt. Ja, es läuft.
Ja, sehr schön. Und es sind im Endeffekt ja Handelsmarken. Ne? Also ihr habt schon aktiv daran gearbeitet, jetzt nicht eine D2C-Brand aufzubauen, einen eigenen Website-Shop und so weiter, wo man sich die Sachen vielleicht direkt bei euch bestellt, sondern ihr seid schon den Weg über Edeka, Rewe und so weiter gegangen. Oder das war euer Ziel. Warum habt ihr das gemacht und was muss man da an Strategien, vor allem im Marketing, nochmal gesondert beachten? Weil da ist ja dann das Interessante, dass ihr eigentlich nicht direkt unbedingt erstmal, wenn man logisch denkt, den Consumer anspricht, sondern eigentlich ja die Handelspartner, die euch dann listen sollen. Ne?
Ja, das ist eigentlich viel schwieriger, nochmal jemanden dazwischen zu haben und dann, der da auch wieder viel Mist bauen könnte, ne? Positioniert dich falsch und so weiter und so fort, als die Sache natürlich direkt zu verkaufen. Aber es gibt zwei Gründe. Zum ersten, warum haben wir keinen Online-Shop gemacht? Weil wir keinen Bock auf Performance-Marketing haben.
Okay.
Ja, haben wir einfach keinen Bock drauf.
So. Warum?
Hier ist einfach nicht unser Ding.
Okay.
So, ich sage immer, was man nicht kann, soll man lassen. Wir können es nicht. Ja? Wir hätten uns jemanden reinholen können. Aber wir hatten irgendwie, vielleicht so, wir haben gesagt, lieber im zweiten Step. Lass uns erstmal eine Marke aufbauen. Und dann kann man immer noch Performance-Marketing aufmachen. Weil ich sehe es so, ich glaube, wenn man einen guten Performance-Marketer hat, und auch einen, der wirklich so dieses Growth-Hacking drauf hat, da kannst du eigentlich fast alles verkaufen. Hauptsache, du knallst ordentlich was rein, da kommt auch was raus. Der Funnel, ne, der wird mal enger, der wird mal breiter, wie auch immer. Hast du aber keine gute Marke und du bist zum Beispiel im Handel, da kannst du noch so viel Performance-Marketing machen. Du kannst A, nichts messen und B, du verkaufst nichts. Also haben wir gesagt, komm, wenn wir eine starke Marke haben, dann können wir immer noch irgendwann Performance-Marketing und online machen. Lass uns aber erstmal den Markt zumachen. Weil der Markt, der ist begrenzt. Also die Regale, sagt man immer so schön im Handel, sind ja nicht aus Gummi. Da gibt es Plätze und die werden gerne an Produkte vergeben, die sich gut verkaufen. Warum sollten die uns da reinnehmen? Und wir haben gemerkt, es kamen Nachfolgeprodukte, Konkurrenzprodukte. Also haben wir gemerkt, wir müssen schnell sein. Also erstmal voller Fokus auf den Handel. Das haben wir getan. Jetzt sind wir mittlerweile überall im Handel, haben die Nischen da geschlossen. Ne? Auch jetzt haben wir noch Konkurrenzsituationen, aber wir haben nicht das Problem, dass wir uns mit Online und mit Handel beschäftigen müssen, voller Fokus. Und das war auch, glaube ich, so der wichtigste Punkt. Und zum Zweiten, wenn wir jetzt im Nachhinein direkt noch online machen würden, wo wir uns noch nicht so richtig gefestigt haben, würden wir uns kannibalisieren. Mhm. Heißt, die Kinder oder auch andere Konsumenten würden einfach online bestellen. Ist ja viel einfacher. Wer geht dann in den Handel, kauft dann unsere Ware? Wir verlieren unsere Plätze, weil wir uns nicht mehr verkaufen. Das sind eigentlich so die zwei Gründe, warum wir das gerade nicht machen. Wir hatten Bock auf Marken, ja. Wir sind schon eine eigene Brand, aber du hast recht, wir sind auch irgendwo im Handel natürlich oder sind vom Handel abhängig. Der Handel ist unser Zwischenhändler. Ja? Und wenn der nicht läuft, dann stehen wir da.
Ja.
Ja, das ist schon eine Abhängigkeit, in die wir uns da begeben. Es wäre schon cooler, wenn man da nochmal so ein zweites Standbein hätte, aber das schaffen wir gerade nicht. Also wir können jetzt gerade nicht noch online aufbauen, aus den gegebenen Gründen. Und es ist, ja, was kann man da für eine Strategie anwenden? Eigentlich Türklinken putzen. Also du musst hingehen, du gehst bei den kleinen Händlern hin, sagst, kann ich mein Produkt bei dir platzieren? Bitte, bitte, bitte.
Also bei Rewe Richrad um die Ecke?
Ja, genau. Okay. Da gehst du hin und dann fragst du und dann sagst du, wie viele Märkte habt ihr? Und dann sagen die, ja, wir haben einen auf dem Dorf, wir haben einen in der Stadt und einen in der Vorstadt. Da sagst du, kann ich das da mal ausprobieren? Und dann hast du die ersten Zahlen.
Ja.
Dann weißt du, habe ich in Stadt-Land-Gefälle oder läuft es überall gut oder läuft es überall scheiße, ne, auf gut Deutsch gesagt. Und dann kannst du anfangen zu rechnen. Und mit den Zahlen kannst du dann wiederum zu anderen Märkten gehen.
Mhm.
Sagst du, guck mal hier, ich war hier bei dem Markt, das läuft super. Hier sind die Zahlen, könnt ihr euch auch ziehen aus dem System, wir lügen nicht. Ja, und dann, wenn du Glück hast, geben die dir eine Chance.
Mhm.
Und wenn das dann irgendwann so gut läuft, dann kannst du dann zur Region gehen. Rewe, Edeka Region, Süd, Ost, West, Südwest, Pipapo. Und wenn dann da gut läuft, dann kannst du zur Zentrale gehen. Und dann sagst du, listet mich zentral. Aber das dauert in den meisten Fällen so 5 bis 7 Jahre.
Ja.
Wir hatten das Glück, das ging bei uns ein bisschen schneller. Ja, mal so, mal so.
Das ist halt das Spannende, was du gerade beschreibst, weil klar, da ist ja dann der erste Schritt, das Allerwichtigste, dass das Produkt überhaupt verfügbar ist, dass hier im Regal steht, damit ihr dann wiederum, falls ihr noch, und das habt ihr ja gemacht, eben übergeordnete Marketingaktivitäten anstrebt, wie zum Beispiel Social Media Marketing, dass ihr den Leuten auch sagen könnt, hey, wir sind der und der, die und die Marke, mega lecker, da kannst du es kaufen. Oder ne, dass der Konsument überhaupt weiß, dass er es auch wirklich erhalten kann. Das ist halt, ja, auf jeden Fall sehr interessant an der Stelle.
Ja, es gibt nichts Schlimmeres als keine Verfügbarkeit. Ne? Du kannst ja das geilste Marketing haben, wenn man das Produkt nicht bekommt, die Leute rasten ja aus.
Das ist eine krasse Frustration. Ne?
Ja, total.
Vor allem, wenn du erwartest, dass du es kriegst. Oder auch, genau. Also ich finde auch generell, so bei einzelnen Handelsprodukten, wenn du da auch nicht genau weißt, also im Moment weißt du doch als Konsument auch gar nicht, woher kriege ich denn die Info sozusagen, wo es das gibt. Ne? Mhm. Klar, im Internet irgendwelche Foren vielleicht, aber so wirklich verlässlich, nicht
Vor allem, wenn du ja ein kleines Startup bist. Also ja, da gibt es noch nicht so viele Beiträge über dich, da gibt es noch nicht so viele News, du warst noch nicht so oft in der Presse. Mhm. Und ja, dann hat man es irgendwann gelesen, man hat vielleicht auch nicht so richtig den Namen vom Startup im Kopf. Mir geht das voll oft so, ich hörte von irgendwas, da gebe ich so ein, vielleicht heißt es halt nicht Cookie Bros, sondern irgendwie Dookie Bows oder so, keine Ahnung, weißt ja nicht. Ne? Ja. Deswegen schwierig.
Ja. Was war denn dann der Next Step? Also ihr hattet dann so die ersten Plätze, die ersten Verfügbarkeiten sozusagen und dann seid ihr an den Konsumenten gegangen. Welche Kanäle habt ihr ausgewählt, warum und was waren die Anfänge erstmal?
Wir haben es so gemacht wie jeder, ne? Also Instagram. Ja. Also Instagram war damals vor 3-4 Jahren so das Ding. Ne? Ja. Da haben wir mit angefangen schon. Wir sind natürlich auch erst seit 2018 eigentlich, aber wir haben natürlich auch schon vorher mal so angetestet über die andere Firma noch. Ja, das lief okay. Ne? Da war nicht mehr viel zu holen zur damaligen Zeit. Organisch, haben die alles dicht gemacht mit ihrem Algorithmus. Ad-Spending hatten wir noch kein Geld für, also mussten wir es organisch machen. Haben dann so ein bisschen Influencer-Marketing gemacht. Ja, die einen haben sich für interessiert, die anderen nicht. Ist immer ein bisschen schwer. Eigentlich musst du immer mit einem großen Knall daherkommen. Wenn es nur einer postet, juckt es ja keinen. Ne? Ja. Also 50 Leute haben. Ja, und das lief aber trotzdem ganz gut. Irgendwie hatten wir immer sehr gute Spontankäufe im Markt. Die Leute fanden das irgendwie cool. Leute hörten davon auch, weil in Amerika ist das ein Riesenthema gewesen. Ne? Mhm. Das haben wir auch so ausgespielt mit der neueste Trend aus New York City. Mhm. Also wenn du was verkaufen willst, schreib immer drauf, der neueste Trend aus New York City läuft erstmal.
Ja.
Das hat funktioniert.
In New York gab es ja auch tatsächlich so Bars, ne?
Genau.
Wo die, wie in einer Eisdiele eigentlich.
Ja, genau.
Dann quasi eine Teigdiele und du konntest dir die Sachen da im Becher abholen.
Die ziehen sich dann so Kugeln, also richtig cool auch, nur halt eben nicht profitabel, weil mit einem Ding brauchst du dich dann nicht in eine Unternehmung wagen.
Ja, und einer eurer Konkurrenten, Spooning, war ja auch in der Höhle der Löwen. Ne? Ich glaube, dadurch wurde
das
Produkt auch einer breiten Bevölkerungsschicht in Deutschland noch mal ein bisschen bewusster.
Ja, voll. Also wir hatten ja die ersten Verkäufe über die andere Firma 2017 und tatsächlich gerade dann, als bei uns so richtig lief, als wir so mehr in die Märkte reinkamen, kam dann Spooning um die Ecke, waren dann bei Höhle der Löwen und haben dann auch erstmal natürlich alles abgegrast. Jeder dachte so, wow, Spooning ist es und so weiter und so fort. Ne? Und die haben auch zur damaligen Zeit definitiv noch einen guten Job gemacht. Die haben ein Produkt, das nicht vergleichbar mit unserem, denn das war oder es ist zum Anrühren. Mhm. Das heißt, du musst es selber anmixen.
Ja.
Da fehlt die Butter, Wasser, Milch, wie auch immer.
Es war nicht fertig im Becher.
Genau, bei uns war es fertig oder ist es fertig mit einem Löffel. Ne? Und das ist der grundlegende Unterschied. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. wir schmecken, das ist eine Geschmackssache. Nur der Gag ist halt wirklich, das Produkt ist unterschiedlich. Die haben dann aber den ganzen Fame erstmal abgegriffen. Das war für uns eine extrem schwierige Situation, weil wir eigentlich schon ein Jahr vorher Vorarbeit geleistet haben und wir aber keinen Fame abbekommen haben.
Hättet ihr die Chance gehabt, wärt ihr zur Höhle der Löwen gegangen?
Ja, wir hätten die Chance gehabt, wir wurden angefragt, wir haben es nicht gemacht.
Okay,
warum? Ich glaube, im ersten Jahr von Höhle der Löwen hätte ich es vielleicht noch gemacht. Ja. Ganz ehrlich, weil ich es spannend fand. Im zweiten Jahr habe ich mir selber schon die Show nicht mehr angeguckt und ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt. Ich schaue sie nicht mehr.
Es driftet gerade ab so ein bisschen, ne? In so eine sehr RTL-ige Trash-Fernsehrichtung.
Ja? Es hat natürlich eine unfassbare Einschaltquote, aber ganz ehrlich, ich habe es letztens wieder irgendwo gelesen, also in unserem Alter und auch noch drunter, da guckt es keiner mehr. Ja. Es sind wirklich die älteren Leute wie meine Mutter und so, die sich den Kram angucken. Deswegen habe ich, oder wir haben als Team beschlossen, wir wollen diesen Höhle der Löwen-Stempel nicht drauf haben, weil wir haben es oft genug beobachtet. Produkte gehen so hoch, die bauen die Produktion aus, haben unfassbar viel Geld ausgegeben und danach ist kein Abverkauf mehr da und du gehst platt.
Ja.
Und da haben wir gesagt, nee, komm, diesen krassen Hype, den nehmen wir so nicht mit. Lass uns das mal selber machen. Gut, die haben das dann gemacht. Lief für die auch ganz gut. Ja, und dann waren sie bekannt.
Ja. Okay, und ihr, Instagram dümpelt so vor sich hin. Da kann man halt heutzutage, und auch letztes Jahr war es so, nicht wirklich mehr viel gewinnen, wenn du organisch da irgendwas regeln willst und noch unbekannt bist. Außer du wirfst richtig viel Geld drauf.
Mhm.
Und dann kam TikTok um die Ecke.
Ja, genau, das war nämlich das Thema. Also wir haben da nicht viel geschissen bekommen. Ne? Wir hatten 8000 Follower, das war ganz cool für so ein Nischenprodukt. Und wir hatten auch 2019 schon einen ganz guten Umsatz. Ja? Also wir haben 2019 dann auch schon den siebenstelligen Umsatz geknackt, was ja für ein Startup im ersten großen Jahr super ist. Ja?
Ja.
Aber wir haben gesagt, irgendwas fehlt uns da. So generell bei beiden Marken. Und mit Instagram, da kommen wir nicht weit. Dann haben wir TikTok gesehen. Dann habe ich erstmal gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das. Das ist für Kinder, gar keinen Bock drauf. Ne? Die tanzen da alle nur rum. Und Lisa und Lena, die sind da auch schon weggegangen. Das muss ja seinen Grund haben. Also Thema wieder beiseite. Dann habe ich einen Marketingplan fürs Jahr geschrieben, 2020, im November. Da war das auch gar nicht mit dabei. Out-of-Home-Kampagnen und viel Geld ausgeben und dies und das. So typisch, was man so macht im Marketing. Und Ad-Spend, hast du nicht gesehen. Und dann war Dezember. Und dann hatte mir jemand noch den Tipp gegeben, ich soll mir das nochmal angucken. Mhm. Habe ich mir nochmal angeguckt. Und dann war da so ein kleiner Wandel zu erkennen. Mehr Comedy, auf einmal Hundevideos, Food-Videos kamen immer mehr. Und dann habe ich gesagt, irgendwie komisch. Vielleicht sollte man das Thema nochmal angreifen. Und dann haben wir es gemacht, dann haben wir es angegriffen. Und dann gab es einen riesen Knall, von jetzt auf gleich. Also es gibt kein Produkt, glaube ich, was im Food-Bereich, was unbeworben in Deutschland mehr Aufrufe auf dem Hashtag hat als wir. Wir sind mittlerweile jenseits von 35 Millionen, ohne eine bezahlte Challenge, ohne alles, einfach so. Das ging so durch die Decke. Also jeder, der irgendwie im Alter von 8 bis 18 ist, wird uns auf TikTok kennen oder mal ein Video gesehen haben. Ich weiß nicht, woran es lag, wahrscheinlich, weil das Produkt neu war. Es war bunt, also Instagrammable, in dem Fall TikTok-able. Es ist erschwinglich mit dem Preis, den es hat. Und die Kinder kannten es noch nicht, weil die Kinder von heute backen gar nicht mehr. Da gibt es gar keine Kindheitserinnerung. Das ist einfach was Neues.
Ja, ich glaube auch, ihr habt diesen Perfect Match Moment gehabt einfach. Ne?
Also das war der perfekte Moment.
Den Mut zu haben, erstmal überhaupt das da reinzugehen, das richtig zu analysieren und dann auch noch das richtige Produkt und die richtige Marke für die Zielgruppe, die dort ist, zu haben.
Ja, das sage ich auch immer wieder, wenn man uns fragt. Natürlich war das nicht nur Glück, natürlich war das danach unfassbar harte Arbeit, weil wir jede Nachricht beantwortet haben, die reinkam und so weiter. Aber wir haben, wie du sagst, den perfekten Moment erwischt.
Ja. Ich finde es total faszinierend, was du sagst, weil ich habe auch, glaube ich, mich angemeldet auf TikTok so im Oktober, November 2019. Das war genau diese Zeit und da habe ich genau das so auch durchlebt. So erstmal so, oh, ich bin doch eigentlich viel zu alt dafür.
Ja, voll.
Ich gucke es mir mal für die Arbeit an, so nach dem
Motto. Ja, total.
Und also habe aber genau in der Zeit dann schon, das war auf jeden Fall weit vor diesem Corona-Moment, wo alle auf einmal gefühlt, so die auch über 18 waren, gemerkt haben, wie cool das ist. Schon diese Energie gespürt.
Ich glaube,
bei ihm warst du ja auch, und hast du ja auch viel Austausch, hat das ja auch so beschrieben, dass er es auch im November, Oktober irgendwie so auf einmal erkannt hat, dass sogar Abstrahleffekte auf Instagram dann irgendwann zu spüren waren. Also diese Kraft war da. Ne? Es war nicht nur so, dass das ein Hype war oder so, oh, die Bubble, ne? Wann platzt denn TikTok endlich oder so, sondern man hat gemerkt, it's real. Wie seid ihr denn dann da rangegangen? Weil ich glaube, du hast gesagt, so, okay, nee, du bist im Marketing, du bist 35, glaube ich, oder 36. Das heißt auch nicht unbedingt derjenige, der nativ auf TikTok den ganzen Tag auch seine eigenen Dance-Videos hochlädt.
Gar nicht. Das war ein Grauen.
Ne? Wie hast du eine Empathie für die Plattform entwickelt und wie hast du auch dein Team aufgebaut, um das erstmal zu verstehen, was da passiert, dann deine eigene Strategie irgendwie zu entwickeln? Mhm. Und was war das dann für eine Strategie?
Also erstmal habe ich mich dazu gezwungen, TikTok zu konsumieren.
Ja.
Und das war wirklich nicht leicht. Ja, jeden Tag mehrere Stunden, weil ich verstehen wollte.
Ja.
Ich habe es nicht verstanden. Ich habe erstmal die App, musste erstmal verstehen, warum ist das so, warum wird das Video jetzt ausgespielt. Und dann habe ich Videos gesehen, da war auf einmal ein Pickel, ja, also jeder, der jetzt gerade isst, ne, da war ein Pickel, der wurde ausgedrückt. Ja, du trinkst gerade an deinem Kaffee. Und das Video hatte 10 Millionen Aufrufe. Und ich dachte mir, das darf doch nicht wahr sein. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Clara Siel hätte jetzt zum Beispiel eine Werbung gepostet, wie kein Pickel gezeigt wird, oder zumindest nicht, wie der Pickel ausgedrückt wird oder sonst irgendwas. Sie hätten einfach gezeigt, wie das ganze Gesicht dann rein ist. Das will aber keiner sehen. Die Meute muss gehalten werden auf dem Video. Die sind sensationsgeil. Also musst du das Thema nativ ausspielen und auch vor allen Dingen gedebrandet. Ja? Also das darf kein typisches Branding stattfinden, das muss eher so weggehen von der Marke. Das machen ja viele auch falsch. Das habe ich relativ schnell verstanden, muss ich sagen. Weil dafür hat es dann noch bei mir gereicht. Dafür musste ich jetzt nicht so in dem Alter sein. Teilweise verstehen die Kinder ja selber nicht, warum die die Videos anschauen. Das ist genau der Punkt. Die verstehen es nicht. Die gucken es sich an. Weil die lassen sich manipulieren. Das ist nun mal so, so traurig, wie es sich anhört. Und dann habe ich mir überlegt, wenn wir das zu unseren Gunsten nutzen könnten. Also erstmal mit einem großen Knall. Das war mir klar. Du musst erstmal gesehen werden. Also habe ich Influencer rausgesucht.
Mhm.
Ich war ja bis vor 15, 16 Wochen komplett alleine im Marketingteam. Also das Marketingteam war ich.
Ja.
Es gab keine 6 Mitarbeiter, weil wir haben es nicht so für nötig gehalten. Es hat ja alles ganz gut so funktioniert. Ja, und dann habe ich mir die Influencer rausgesucht. Ich habe mir bewusst Influencer rausgesucht, die auf TikTok schon groß waren, aber auf Instagram eben noch nicht. Ne? Denn die kriegst du. Die habe ich auf Instagram angeschrieben und habe gesagt, hey, hier, ich habe hier was richtig Geiles für dich. Das wird jetzt ganz groß. Willst du einer der Ersten sein, der es bekommt? Und von 50 Leuten haben wirklich 48 gesagt, klar, schick zu, ich mache einen TikTok.
Weil die noch nicht so verwöhnt sind, auch wie die großen Instagramer
sozusagen. Die waren noch nicht so verwöhnt, ich sag's mal so. Ja, es hat sich jetzt auch schon mal sehr viel wieder getan im letzten halben Jahr, aber die waren null verwöhnt. Die waren happy und ich habe da wirklich tolle Leute bekommen. Da waren Leute mit 1 Million Follower, Leute mit 2 Millionen Follower, die hatten aber nur 15.000 Follower auf Instagram und die waren einfach happy. Und die haben im Prinzip sehr viel Werbung für uns umsonst gemacht. Aber ich habe den Leuten auch immer gesagt, ganz im Ernst, ne, macht so, wie es euch gefällt. Also ich will euch gar nichts vorgeben. Wenn euch eine Sorte nicht schmeckt, dann sagt es. Ist okay, kann ich mit leben. Geschmäcker sind unterschiedlich. Wenn es euch aber schmeckt, dann freue ich mich über eine Empfehlung. Mhm. Und das haben die gesagt.
Ich finde es cool, weil erstmal zu erkennen, dass es eine gute Idee ist, erstmal mit den Tribe-Leadern sozusagen innerhalb einer Community, wie zum Beispiel der deutschen TikTok-Community, zu arbeiten, um da so Fuß zu fassen, so ein bisschen auch Validität zu bekommen, ne? Anerkannt zu werden und diese Bekanntheit überhaupt erstmal in die Plattform ist ja super smart. Dann eigentlich auf eine alte Taktik zu gehen, im Product Placement, ne? So, das würde auf Instagram also an vielen Stellen gar nicht mehr funktionieren, da musst du dann schon 1000 Dinge drauflegen, wenn da unbezahlt dann was bei am Ende zustande kommen soll. Das ist natürlich sehr, sehr cool, eigentlich so eine alte Technik dann auf einer neuen Plattform zu verwenden. Da sieht man so, das kann funktionieren, ne? Wenn die Leute noch sich in dem Moment ja auch freuen, vielleicht erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen, wie du gesagt hast. Ja. Ne? Die TikToker waren ja dann eben noch ganz unbedarft am Anfang wahrscheinlich. Ne? So, da kamen noch nicht viele Marken und haben angeklopft in der Zeit.
Das ist der Punkt. Die haben sich gefreut, dass die was bekommen haben. Ja. Ne? Weil die haben zwar viele Follower, das Thema Monetarisierung spielte dann noch keine große Rolle. Und die waren happy, dass die eben auch mit unserem Produkt geile Views erzielen konnten. Ja. Das war eine Win-Win, ohne irgendwen auszunutzen. Ja, und die haben, also die Hashtags und die Millionenaufrufe kommen ja nicht von ungefähr. Das war oder das ist so, weil die Videos so gut liefen.
Ja.
Und es war fantastisch, ja.
Habt ihr dann parallel schon angefangen, euren eigenen Content auch zu posten oder kam das erst viel später?
Ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Woche habe ich komplett verpasst. Da habe ich so gedacht, ja, brauche ich eigentlich nicht machen, ne, eigenen Content und so weiter, weil die machen das ja schon genug. Und ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen sollte. Und dann kamen aber die Fragen. Ja. Das ist komplett auf Instagram übergeschwappt. Also wir haben tatsächlich durch TikTok und durch diesen Hype, den wir hatten, auf Instagram während dieser Phase 40.000 neue Follower aufgebaut. Ja, nicht ganz, 38,
was aber egal. Was unfassbar krass ist, ne?
Also ja, unfassbar für eine Marke. Wir sind ein Becher, wir machen ja nichts Besonderes.
Eine junge Marke in der Zeit, genau. Ne, organisch.
Organisch, ja. Das war krass.
Eigentlich unmöglich.
Und was noch viel krasser ist eigentlich, wir hätten, glaube ich, viel mehr Follower, wenn uns jeder folgen, also viel, viel mehr. Wir hätten wahrscheinlich 200.000 Follower, wenn uns jeder, der uns geschrieben hat, auch gefolgt hätte. Mhm. Da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Da hätten wir den Leuten immer, weil wir haben jede Nachricht beantwortet. Es kamen am Tag, oder über Wochen und Monate, 400 bis 700 DMs rein. Das ist wirklich heftig. Und wir hatten dafür eine Person, die nichts anderes gemacht hat, als Nachrichten beantworten. Die ganze Zeit. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, den versuche ich jetzt irgendwie noch hinzubiegen. Da hätte man jeder Person schreiben können, für mehr Informationen abonniere unseren Channel.
Ja, nur dieser kleine CTA. Ne?
Genau. Ganz kleines Ding, was noch viel mehr geholfen hätte. Das machen wir jetzt aber im Nachhinein, weil jede Person, die uns einmal angeschrieben hat, können wir anschreiben, ohne dass wir gebannt werden von Instagram. Das heißt, wir setzen uns jetzt nochmal dran und machen über Wochen hinweg nichts anderes. Mhm. Ne, so als kleiner Tipp nochmal. Das wird auch wahrscheinlich nochmal so 30.000, 40.000 Follower bringen. Da kann man von ausgehen, weil da liegen unfassbar viele warme Leads einfach rum. Mhm. Leute, die uns einfach nicht folgen, die uns aber grundsätzliches Interesse bekundet haben. Ne? Ja. Das haben wir dann gemacht. Wir haben die Nachrichten beantwortet und es waren eigentlich immer nur Fragen, kriege ich auch so ein Paket? Und wo gibt's euch? Kriege ich auch so ein Paket? Ging nicht, weil Blogger und weil Kühlprodukt. Und wo gibt's das? Und da kam der entscheidende Clou. Wir waren ja schon in 1000 Märkten, hätten denen auch dementsprechend sagen können, wo die uns finden, haben wir aber nicht gemacht. Weil da habe ich dann was richtig gemacht. Da habe ich den Leuten dann nämlich verklickert, wo es uns nicht gibt. Und habe gleichermaßen gesagt, passt mal auf, es gibt uns da zwar nicht, aber wir sind gerade so begehrt, wenn du da hingehst zu den Mitarbeitern und denen sagst, dass die uns bestellen sollen, dann tun die das. Und wenn deine Freundin und dein Freund auch noch dahin gehen und auch noch mal fragen, dann tun die es auf jeden Fall. Das haben die gemacht, die sind da mit ganzen Schulklassen reingestürmt und wirklich die Märkte aus ganz Deutschland haben uns darauf die Wochen angerufen. Teilweise erbost, weil die gesagt haben, was ist das für ein Kram, was macht ihr hier? Die rufen hier an, die kommen hier, jeder will Cookiebus, die wollen dieses andere Produkt von Höhle der Löwen nicht haben, die wollen nur euch haben, wie kriegen wir euch? Und wir konnten ja nicht liefern, wir können ja nicht jeden Supermarkt in Deutschland einzeln beliefern, auf Strecke nennt man das. Mhm. Also haben wir denen dann gesagt, pass mal auf, Freunde, wir würden gerne, aber ihr müsst uns helfen, an die Zentrale ranzukommen. Das geht nur, wenn der Supermarkt das Interesse bekundet. Also haben die das wiederum auch für uns dann getan. Und wir hatten zwei Arten von Vertriebler. Einmal die Fans und einmal die Supermärkte.
Ja, sehr, sehr smart. Also wir haben das System so ein bisschen gehackt.
Wir haben das System gehackt, ja, ja, stimmt. Aber mit einem ganz einfachen Bauerntrick. Das war wirklich bauernschlau. Das war einfach so, schick die anderen doch vor.
Ja.
Und wenn die fallen, so wie im Schach, ne?
Ja.
Am Ende stehst du als König da. Mhm. es hat funktioniert.
Ich finde es cool, weil es ist so ein Grassroots-Marketing so ein bisschen. Ne? Ihr habt halt ein Produkt, das erstmal begeistert hat, die Nachfrage sozusagen erzeugt und dann, es ist ja auch keine künstliche Verknappung, wenn ihr es quasi logistisch auch einfach gar nicht schafft, jeden einzelnen Markt in dem Moment zu bedienen. Ne? Aber das ist ja genau richtig, nach euren Möglichkeiten halt.
Es ist genau dieses, es ist die gleiche Thematik wie bei Supreme und Co. Es geht so in diese Richtung für künstliche Verknappung, wobei es da wirklich keine künstliche Verknappung war. Es ging
wir
ja gar nicht.
Nicht.
Wir konnten nicht. Ne?
Ja. Ach,
echt verrückt. Und wir hatten ja auch richtig Sahne, möchte ich mal sagen. Sahne im Sinn von Glück, weil wäre das Ganze nur einen Monat später passiert, da war ja schon Corona am Start, dann hätten wir da wahrscheinlich einen riesen Shitstorm gehabt, dass die da alle in die Märkte gehen und so weiter und so fort.
Stimmt.
Also wir haben wirklich genau das richtige Timing. Und wer weiß, vielleicht wären wir heutzutage pleite, weil Spoonie sich den ganzen Markt geschnappt hätte. Es war der richtige Moment einfach, wirklich. Es hätte nicht besser laufen können.
Mhm. Ja, das finde ich einen super spannenden Punkt. So, was wäre passiert, ne, wenn TikTok nicht gewesen wäre? So, dass ihr konntet ja auch die Entwicklung dieser Plattform nicht voraussehen, so, ne, dass es auch in Deutschland so Fuß fast durch die Decke geht in der Zielgruppe, ist krass.
Und nochmal verstärkt wurde das Ganze ja dann eben durch Corona, ne? Weil ja alle zu Hause saßen.
Kannst du auch nicht planen.
Also es kam so wirklich unser Hype und dann kam Corona und alle waren zu Hause, konnten sich den ganzen Kram da die ganze Zeit reinziehen, den wir dann ausgespielt haben und unsere Videos haben Millionen Views gemacht und mehrere Millionen Likes und so weiter. Und das alles nur, weil das Timing einfach für uns mit Corona, so also es tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss, aber für uns war das einfach das perfekte Timing.
Ja, auch da finde ich, das war damals tatsächlich sehr interessant in dieser Lockdown-Phase. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, so TikTok war noch so ein Tor irgendwie so ein bisschen zur Welt. Ne? Du hast noch so ein bisschen mehr Community-Gedanken auch als auf Instagram verspürt, finde ich. Und war es dann auch den Creatoren, die in dieser Zeit kommuniziert haben, nochmal auf eine besondere Art und Weise verbunden? Ne? Also alleine, dass ihr dann auch ongoing Content gemacht habt. Ihr habt ja, glaube ich, jeden Tag teilweise Dinge veröffentlicht.
Zwei Videos meistens.
Ne? Genau. Ja. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal kurz was zu der Strategie sagen? Dadurch wart ihr ja in dieser Zeit, wo eh alles so ein bisschen unsicher war, einfach präsent und so ein wiederkehrender Anker. Das kannst du ja niemals replizieren. Ne? Das ist ja wunderbar.
Ja, und wir waren ja auch, weil wir diesen Vorsprung hatten einfach, ne? War ja kein anderer da. Das heißt, so in diesem Food-Bereich gab es zu dem Zeitpunkt echt wenige Leute.
Aber auch Brands. Also ich meine,
ja,
so
auch
andere
Brands,
FMCG-Brands in
Deutschland,
null. Haben es ja unglaublich spät erst erkannt. Dass,
da war vielleicht, ich kann ja eine Brand sagen, Kongstar war am Start, die aber auch einen super Job gemacht
hat. War auch schon hier zu Gast, der Niklas Broich hat es schon erzählt, Folge 30,
wer es nachhören will. Ja. Super, also der auch, müsst ihr euch anhören, ein guter Case auf jeden Fall, weil ich meine, auch das ist ein hart umworbener Markt und die haben das richtig gemacht. Auch andere Brands haben es richtig gemacht, andere Brands haben es wiederum vollkommen verkackt. Auf gut Deutsch. Ach, ich möchte da aus teilweise Interessenkonflikten da keine Namen nennen. Ich kann es mal so sagen, es gibt eine Firma, die hat es am Anfang nicht gut gemacht, die machen es aber jetzt gut, meiner Meinung nach, ich will mir da auch nicht zu viel rausnehmen, das steht Just Spices, ja, ist ja ein riesen Vorbild auf Instagram, ich meine, die rocken da ja den Markt. Die haben es meiner Meinung nach am Anfang noch nicht so gut priorisiert gehabt. Haben es, glaube ich, vielleicht auch nicht so ernst genommen, haben einfach ihren Kram da ausgespielt, den die eh schon hatten. Und das war auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Fehler. Aber die machen es jetzt unfassbar gut und die bewerben das Ganze auch immer mit Ads und haben es auch geschafft. Ich habe jetzt die letzten Videos beobachtet mit Kinderstimmen mehr und ganz kurz und knapp und so weiter und so fort. Also die machen es jetzt super, die haben sich gefangen, aber es gibt andere Brands, keine Ahnung, Aldi und so weiter, die haben halt die Kohle, die können dann die Challenges machen, aber ganz ehrlich, das können die besser.
Mhm.
Das können die besser und
It's not real so, ne?
Ja, die können es einfach besser, ne? Und ich verstehe das nicht, wenn du so viel Geld hast. Also es war jetzt auch nur ein Beispiel, ich kann dir da 10 sagen, aber wie gesagt, möchte ich jetzt nicht unbedingt. Und dann habe ich mich auch immer gefragt, woran liegt das? Und ich weiß, woran das liegt, weil die das Thema einfach vielleicht bis heute nicht richtig ernst nehmen. Die sagen aber, ja, wir müssen das jetzt auch machen, weil das macht jetzt gerade jeder. Aber Prio ist bei uns irgendwie out of home, ist bei uns Instagram und Co. Das sind aber die gleichen Leute, die damals bei 15 gesagt haben, Instagram ist total der Quatsch.
Und das gilt halt auch, finde ich, für Agenturpartner. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt mit Agenturen arbeitet, aber diese großen Marken ja häufig. Ne? Mhm. Das wird dann halt outgesourced und es fällt ja auch der Agenturwelt unfassbar schwer, sich so schnell dann darauf einzustellen. Ne? Wenn da auch Prozesse sind, die seit Jahrzehnten gelernt sind oder seit Jahren auf jeden Fall. Gerade hat man sich auf Instagram eingestellt. Das höre ich hier im Podcast auch immer wieder von einzelnen Gästen, wie schwer es dann ist, auch für die teilweise etwas eingefahrene Ü25-Generation, die halt in den Agenturen gerade arbeitet, dann diese Plattform so anzunehmen und zu verstehen, ich kann jetzt nicht 1:1 Instagram kopieren und dort machen. Ne? Also auch dieses Bewusstsein, dass auf der Plattform andere Gesetze gelten, ist ja unglaublich wichtig.
Man muss da echt offen für sein, ne? Und man muss die Kapas dafür schaffen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Man muss da wirklich sagen, so, wir probieren das jetzt mal. Das haben wir ja auch gemacht. Wir haben gesagt, jetzt machen wir mal 4 Wochen nur das und versuchen es einfach. Wenn es klappt, super. Wenn nicht, dann haben wir es probiert. Und das machen viele nicht. Und ich glaube, auch auf Agenturseite ist es echt schwer, da jetzt jemanden zu finden, der halt schon Experte ist. Weil wie willst du Experte sein, wenn es das Thema erst seit 6 Monaten gibt?
Ja.
Das heißt, du brauchst einen, der ein bisschen eine Vision hat. Vielleicht auch so eine Art First Mover ist, der noch gar nicht wirklich valide Erfolge vorzeigen kann, der aber sagen kann, das ist eine Idee. Ne? Und da gibt es jetzt schon so 1-2 Agenturen. Vor allen Dingen fällt mir da auf, das sind sehr, sehr viele Gen Z-Agenturen von Leuten, die teilweise gerade mal an der 18 kratzen, also an Lebensjahren.
Ja.
Extrem bewundernswert. Das sind ein paar helle Köpfe dahinter. Also ich habe in dem Alter sowas nicht gemacht.
Nee,
ich war am Campingplatz einen trinken und so ein Quatsch. Ne? Oder Stoppelfeld fehlte irgendwo auf dem Dorf. Ja,
man hinterfragt so ein bisschen seinen eigenen Weg. Ne?
Total. Also ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich das so machen würde wie die Kids von heute. Das sind ein paar. Also Charles Barr, der mittlerweile von TikTok, den die sich gecatcht haben, der mittlerweile für TikTok arbeitet. Ja,
von Neil Peinisch.
Neil, super cooler Dude. Also wie kann man so abgewichst sein mit 17 Jahren. Also kenne ich keinen. Samuel Pemsel, anderes Beispiel von einem extrem motivierten jungen Menschen, der mit 16 schon seine eigene GmbH hat und auch selber Geschäftsführer sein darf. Das hat er gerichtlich durchgesetzt.
Wow.
Also Chapeau an der Stelle.
Ja.
Guter Typ, der war schon hier. Ich unterhalte mich öfters mit ihm.
Mhm.
Oder auch eben einer der ganz Gegenteil, da haben wir eben schon drüber geredet, Adil, der meine Generation widerspiegelt, aber ein absoluter TikTok-Pro ist.
Ja.
Ja, auch voll geil. So halb Opa, ja, Boomer fast schon, gar nicht mehr Millennial, ja, so wie ich ja auch, und aber ein absoluter Experte, der es versteht einfach. Manchmal reicht eben auch Intelligenz, ne? Und das kann man bei ihm auf jeden Fall sagen.
Und dieses Reinknien halt, ne?
Genau.
Die absolute Offenheit und Empathie, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Kannst du es so ein bisschen runterbrechen, was du sagen würdest, was so Erfolgsfaktoren sind für gute TikTok-Kommunikation? Also ihr macht ja wirklich sehr vieles richtig. Ich glaube, du hast auch gesagt, es ist immer eine so ein bisschen Trial-and-Error-Mentalität. Nicht alles klappt, ne? Aber was sind so Grundfesten oder Gesetze, die du gerade mal weitergeben kannst aus deinem Repertoire?
Ja, das sind eigentlich so die wichtigste Frage wahrscheinlich. Also erstmal kann ich sagen, nicht alles, was wir machen, ist geil. Ne? Also das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Weil ich habe mir eben rausgenommen zu sagen, die und die waren jetzt vielleicht nicht so gut und so weiter. Wir machen so viele Videos, da ist bestimmt 50% von Schrott. Ja, 100%. Da werden andere sagen, was ist das für ein Kack? Aber wenn du so viele Videos produzierst und auch jeden Tag kreativ sein musst aufs Neue, und das ja auch nicht nur die Tätigkeit von uns hier im Marketing-Team ist, ne, sondern ein Teil der Tätigkeit, dann finde ich, kann man es jetzt auch mehr erlauben, vor allem, weil wir machen nur organisch. Ja, was wir dafür zahlen, ist schon gut, aber ich glaube, da kommen wir uns schon zum ersten Punkt. Einfach machen. Machen, 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 und auch wenn 10 Videos Schrott sind, das 11. kann es sein. Wirklich, das habe ich so oft gesehen, dann war ich so am Verzweifeln und dachte, mein Gott, das ist so eine geile Qualität, das Video. Die Storyline dahinter, die ist der Hammer. Und dann mache ich aber das 11. Video, wo ich einfach einen Becher rausnehme und den zerquetsche. Und das Ding hat 500.000 Views. Warum? Weil man einfach nativ auf diese App, oder weil man sich nativ auf diese App bewegen muss. Das hast du ja eben auch schon gesagt. Nativ bedeutet in dem Fall, du musst dein Gegenüber lesen, wie im Poker. Und das sind zum größten Teil Kinder. Es ist so, die Plattform ist noch sehr jung. Und es sind Kinder, und dadurch, dass die Kinder den Content bestimmen, bleibt der Content, der auch darauf ausgespielt wird, eh so. Auch egal, ob da jetzt ältere Blogger oder sonst irgendwas dazukommen, die spielen diese Art von Content erstmal aus die nächsten 2 Jahre. Das heißt, du musst versuchen, diese Kinder zu verstehen. Und wenn du denkst, das kannst du als 35-Jähriger, dann hast du dich geschnitten. Weil die Kids, von denen du denkst, zum Beispiel mit 18, wie die sich verhalten, die verhalten sich mit 11 schon nicht mehr so. Die Mädels haben alle mit 11 schon so lange Krallen, die haben wahrscheinlich schon mit 10 das erste Mal geraucht. So traurig, wie sich das anhört, die Entwicklung und die Bewegung ist so unfassbar schnell. Das
ist anders als bei uns damals.
Ja,
ne?
Also wenn ich denen einen Witz erzähle, dann lachen die, aber die lachen mich aus, weil der so schlecht ist, der Witz. Die sind auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Das heißt, man muss einfach versuchen, die Kids zu verstehen und dementsprechend auch nicht zu hart zu branden. Denn du musst versuchen, eine Community aufzubauen und nicht nur einfach zu verkaufen. Das ist auch ein Punkt, wenn ich jetzt wieder Beispiele heranziehen darf, das funktioniert auf Instagram super. Instagram ist wie QVC, ein richtiger Verkaufschannel. Die Leute wollen auch, dass die da Werbung bekommen. Auf TikTok möchten sie es nicht. Das heißt, die Werbung muss aussehen, als wenn sie keine Werbung wäre, wie ein Video. Und ich glaube, das ist das Wichtigste einfach, ne? Dass du so eine Story erzählst, dass du den Leuten Abwechslung gibst und dass du deinen Weg findest. Bei uns ist es so, wir machen einen Mix aus informativen Inhalten, zum Beispiel wenn eine neue Sorte kommt oder wo es uns jetzt gerade wieder gibt und bla bla bla. Und wir machen einen Mix aus Food, Rezept, Verfeinerungsvideos, so was kann man alles machen mit. Auch immer mit einem witzigen Hintergrund, teilweise sind das auch ganz verrückte Sachen. Und wir machen noch einen humorvollen Teil von, da wird das Team gezeigt und dann machen wir ein paar Spaßvideos, da holen wir uns Inspo aus dem Ausland von Videos. Das Wichtigste ist dabei auch, dass du nicht zu viel nachmachst in deiner Nische. Mhm. Du kannst was nachmachen, du kannst dir Inspo holen, aber guck nicht so sehr auf deine direkten Konkurrenten, was die machen. Das ist einfach nur peinlich. In unserem Fall war es ja so, wir konnten uns nicht so richtig zeigen und reden mit dem Publikum. Da hatten wir ein extremes Problem mit als Becher, also haben wir ein Kostüm entworfen. Ein Kostüm, was also ganz körpergrößengerecht war. Und mit diesem Kostüm konnten wir uns dann Challenges annehmen, irgendwelchen anderen Videos, die wir nachahmen wollten. Ne? Und das kam unfassbar gut an. Ich sehe aber jetzt auch schon wieder, es gibt so viele Kostüme auf der Plattform. Ja, also ich kenne schon 10 Firmen, die jetzt so ein Kostüm haben. Mhm. Und das natürlich, ja, ich will jetzt nicht irgendwie arrogant klingen oder so, aber nachweislich war es, weil das ging natürlich auch auf LinkedIn und so weiter rum.
Das sind die Copycats.
Es ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Aber zwei Sachen an der Stelle. A, gibt mal Kudos. Ja? Tut nicht immer so, als wenn euch, muss man machen. Ich habe auch Sachen gesehen. Da habe ich gesagt, das ist geil. Das finde ich geil. Das kann man auch mal sagen. Auf LinkedIn teilweise, weil ich da so lese, dann denke ich mir so, okay. Und zum Zweiten, es funktioniert nicht immer alles so bei deiner Marke, wie es bei einer anderen funktioniert. Man muss teilweise Sachen überdenken. Ja, also wirklich überdenken, passt jetzt das dazu, wenn ich jetzt auch zum Beispiel eine Zahnpasta bewerben will, mache ich mir dann ein Zahnpasta-Kostüm wirklich oder ist es einfach nur total lächerlich? Als Beispiel, es gibt es jetzt noch nicht, aber in unserem Fall, ne, genau, in unserem Fall mit dem Becher, das war witzig, weil es eh eine coole Brand ist, dann passt das. Ne? Ich habe mit dem Johannes Kliesch von Snox geredet. Der kam zum Beispiel auf mich zu und sagte, hey, ist das cool für dich, wenn wir auch ein Kostüm machen? Da habe ich ihm gesagt, ja, mach doch ein Kostüm, gar kein Problem für mich, finde ich gut, dass du mich sogar fragst, aber warum macht ihr nicht was mit einer Socke? Also habe ich ihm gesagt, mach doch Snocky die Socke. Haben die gemacht. Die haben Snocky die Socke gemacht. Das ist dann praktisch wie damals in der Schule. Da hat man ja auch so Puppen. Das haben die gemacht. Das finde ich zum Beispiel viel passender, weil es zur Brand passt. Ich konnte halt nicht einen Becher in die Hand nehmen, mit dem Becher reden. Das ging halt nicht, sonst hätte ich auch gemacht. Und sowas finde ich dann zum Beispiel viel cooler, wenn man so sein eigenes Ding eigentlich hat. Und du musst ja auch irgendwo First Mover bleiben. Mhm. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich da kein Problem mit. Aber das sind so Sachen, da muss man sich, glaube ich, ausprobieren und versuchen zu verstehen, was wirklich bei deiner Zielgruppe gut ankommt.
Ja, ich meine, euch hat natürlich diese Person in Form des Bechers geholfen, um gewisse Dinge auch mitzumachen. Ne? Ihr habt schon regelmäßig auch TikTok-Trends, die so generell durch, sag ich mal, die berühmten Creator-Channel wabern, schon mitgemacht. Ne? Aber es war jetzt nicht das Einzige, was ihr gemacht habt, dass ihr jetzt jede Woche irgendwie bei einer neuen Challenge oder
einem Trend mitgemacht habt. Sogar sehr selten, muss man sagen. Wir haben vielleicht in Gänze 10 Challenges mitgemacht von, keine Ahnung, mittlerweile 300 Videos. Ja. Das ist schon wenig. Ich sage immer, mehr Challenges, weil die werden natürlich angeschaut. Und wenn du so einen Becher siehst, der so einen Challenge macht, das ist immer lustiger als eine normale Person. Also ein Becher auf dem Skateboard, der hinfliegt, ist ja witziger als eine normale Person. Ne? Deswegen, da sind wir noch zu wenig sogar. Aber der Becher hat uns auch generell, also der hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zu äußern. Also eine Art Puppentheater aufzuführen. Mhm. Ne? Und uns mit den Fans irgendwie vertrauter zu machen, weil der Becher konnte auf einmal reden.
Ja, was mir auch aufgefallen ist, was im Moment sehr, sehr gut funktioniert, aber das ist vielleicht auch schon länger so, es fällt mir nur jetzt im Moment auf, sind diese Dinge, die sowohl haptisch als auch akustisch sind. Also wenn man zum Beispiel euren Teig sieht, der so irgendwie entweder rausgepresst wird aus diesem Becher oder geknetet, das sieht man auch mit vielen anderen Produkten oder Dingen. Ne? Das, glaube ich, ist auch so eine Sache, das wusstest du, weiß man vorher nicht, dass einem das gefällt, aber wenn du es siehst, dann denkst du nur so, oh geil.
Ja, das sind diese Satisfying-Videos.
Genau.
Das kennt man auch schon Teil von diesen ganzen Memesar und von Dingens von Instagram. Dann sind das immer irgendwie, dann schneidet einer irgendwie so einen Sandstein, dann schneidet einer irgendwie eine Melone und du guckst da minutenlang zu, ne? Du findest das total geil oder einer saugt was auf oder macht was sauber. Das guckt man sich an und da knüpft das an, das Thema. Ne? Man sagt ja, man soll nicht mit Essen spielen, ja, das ist auch ein ganz schmaler Grat. Also die Leute, die da auf der Plattform sind, da kriegst du auch öfters mal einen Shitstorm.
Ja. Zu dem Thema.
Das kann ganz schnell passieren.
Weil es Nahrungsmittel
genau, ist. Genau, weil du natürlich mit dem wir sagen immer, und das stellen wir auch ganz klar dar, alles, was wir hier machen, wird danach von unserem Team gegessen. Das ist tatsächlich auch so. Ne? Yeah. Wir matschen dann irgendwas rum, aber wir geben das danach und dann probieren wir auch. Wenn wir dann irgendwie mit Raffaello matschen und dann den Keks zeigen, schmeckt ja auch. Ne? Deswegen, wir sind da immer sehr vorsichtig mit, weil wir haben da schon Shitstorms mitbekommen. Aber das funktioniert. Das ist satisfying, das wollen die Leute sehen. Das ist ja ähnlich wie der Pickel, von dem ich eben sprach. Yeah. Es ist sowas, wo man dann kleben bleibt. Und wenn ich einfach nur den Keksack sehe, wie der ganz normal angerührt wird, das juckt keine Sau.
Wie blickst du auf TikTok als Unternehmen? Da ist ja gerade unfassbar viel Bewegung drin. Die Amerika-Situation hat sich jetzt so halbwegs geklärt, indem Oracle als Technical Partner da irgendwie eingestiegen ist. Ist natürlich jetzt für euch, ihr seid nicht abhängig in irgendeiner Form total von TikTok, ne? Aber du blickst da ja bestimmt auch drauf und überlegst dir, wo geht die Reise hin? Einerseits, was die rechtliche Situation betrifft, andererseits aber auch, was, die Dynamik auf der Plattform betrifft. Also ich habe das Gefühl, alleine was schon den Umgang mit Werbeformaten und auch Werbepartnern betrifft, hat sich ja in den letzten Monaten oder Wochen allein schon unglaublich viel getan, ne?
Ja.
Wie blickst du darauf?
Also TikTok macht einen unfassbaren Wandel durch, gerade auch schon. Ich beobachte es meiner Meinung nach und habe ich mich auch mit vielen Experten zu unterhalten, die gesagt haben, die Views werden schon weniger. Mhm. Meine Vermutung liegt einfach ganz klar darin, die Views teilen sich auf. Es gibt mehr Creator. Mehr Creator und du kannst nicht mehr, also wenn du eine Stunde durch swipes, hast du vorher vielleicht 50 gesehen, jetzt siehst du 100. Ne? Dadurch teilen sich die Views auf, das kommt schon. Das heißt, du musst ein Grundrauschen erschaffen, was stark genug ist, um die Leute zu catchen. Oder gute Videos, dann wirst du wieder gesehen. Oder du hast die Chance dazu. Und natürlich, politisch gesehen, weil nichts anderes ist es ja nun mal in den USA, es ist eine politische Entscheidung, die wahrscheinlich sogar was mit einem Wahlkampf zu tun hat, oder höchstwahrscheinlich. Das, glaube ich, wird hier in Deutschland erstmal so schnell nicht passieren. Die App ist unabhängig in jedem Land, was gut ist. Deutschland ist ja sowieso, also was das angeht, ja super in der Mitte eingestellt. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass da ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Wir leben weder in Russland, der Türkei oder in den USA. Indien haben sie ja auch einen Break gemacht, als größtes Konsumentenland von TikTok. Warum, weiß ich gar nicht. Das ist alles super interessant, aber stört mich nicht. Weil wir versuchen natürlich gerade auch eben auch noch andere, sagen wir mal, Säulen aufzubauen, nicht nur auf TikTok. Wir sind natürlich schon sehr lastig, TikTok-lastig. Wir haben aber auch mittlerweile eine gute Community auf Instagram. Das sind fast die gleichen Leute, die eh auf TikTok sind. In dem Moment, wo TikTok in Deutschland verschwinden würde, würden die alle dann darauf gehen wieder, zugunsten von Instagram. Da arbeiten wir auch mit Reels. Wir sind gerade auf Thriller. Thriller, ne?
Ja, wie ist deine Einschätzung? Ich habe es schon ein bisschen gehört, so,
schwierig.
Ist nicht. Also, wenn man TikTok-Fan ist oder da schon so aufgesogen, dann ist Thriller irgendwie ein bisschen.
Es ist so ein bisschen wie Android und Apple.
Ja.
Du entscheidest dich. Ich glaube, es gibt ganz wenige, die sind da und da. Mhm. Ich finde die App okay, ja, ist fast das Gleiche, aber das Marketing war einfach nicht so gut, auch in dem Fall, ne? Muss man einfach sagen. Und. Ja, wenn TikTok wegfallen würde, hätten die mit Sicherheit eine Chance im Game. Es gibt auch noch Byte, ja, ähnliches Ding. Dann mit all diesen Themen beschäftigen wir uns. Ja.
Was mit Snapchat?
Snapchat haben wir uns auch mit beschäftigt, tatsächlich. Bei Snapchat stören mich so ein paar Sachen, die auf Brandseite wirklich schwierig sind, weil du kannst nicht so richtig sehen, wie viele Leute die jetzt eigentlich followen. Du hast keine richtige so eine Freundschaftsliste, wo du auftauchst, sondern du kannst entweder Werbung schalten oder halt die Leute müssen die wirklich followen. Das ist halt sehr schwierig, da jetzt nochmal anzugreifen. Eigentlich nur mit einem Business Manager und Ad.
Ja.
Das haben wir versucht. Schwierig. Ist aber unterschätzt. Absolut underrated, weil zumindest unsere Zielgruppe da noch mit Vorliebe drauf rumhängt.
Ja.
Wirklich krass. Und da habe ich auch schon vor einem Jahr gesagt, in anderen Ländern ist Snapchat mega groß noch. In Deutschland nutzen das die Kids nur noch zum Schreiben. Ja, aber muss man abwarten. Wir gucken uns das alles an. Wir beobachten, wir sind auch auf Pinterest.
Oh,
ja, ja. Da sind wir dann eher mit Mochi.
Mit Ad-Formaten oder mit
Rezepten? Tatsächlich und Rezepte und mit Hochzeit und dies und das. Mhm. Da machen wir so ein ganz anderes Ding. Mhm. Ne? Und auch nicht erfolgreich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gut.
Ja, ne? Man kann ja nicht alles, aber wir versuchen uns da aus.
Ja.
Es geht auch nicht immer darum, der Beste zu sein. Manchmal reicht auch Mittelmaß.
Ja.
Und wenn du dann noch Awareness steigerst, Brand bildest und am Ende sogar noch die Sales enorm dann upliften kannst, dann ist alles super.
Das wollte ich gerade fragen. Erstmal so KPIs. Klar ist erstmal so wahrscheinlich Awareness Brandbuilding, wie du gerade schon gesagt hast. Wie schafft ihr es das dann aber dennoch zu verknüpfen? Wahrscheinlich schon einfach zeitlich, wenn du siehst, wir sind gerade sehr aktiv da. oder durch die, klar, den großen Run auf die Märkte, dann siehst du halt, dass es geklappt hat. Aber ansonsten ist es ja sehr, sehr schwer, die digitalen Aktivitäten wirklich damit zu verknüpfen.
Super schwer. Ja. Wir haben ja keinen Online-Shop. Also Eben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, wir haben fantastische Zahlen auf unserer Homepage. Hat mich gewundert. Wir haben 40.000 Aufrufe im Monat. Und das so kontinuierlich, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so im Schnitt.
Und ihr steuert ja nirgendwo jetzt wirklich auf Traffic
aus? Nichts oder haben wir gemacht. Gar nichts. Die Leute suchen nach uns, die suchen nach Kekse zum Naschen und so weiter, kommen dann zu uns drauf. Vielleicht von Instagram viel, weil da haben wir auch extrem starke Views und so weiter. Vielleicht auch von TikTok, weil die danach suchen, ich weiß es nicht. Ist mir ein Rätsel. Ich habe mit so einem Google-Manager gesprochen, der hat gesagt, das sind Zahlen, davon träumen Leute, die auf Google Werbung machen. Hab ich gesagt, super, nehme ich mit. Machen da aber auch nichts Besonderes, also ist ein bisschen verschenktes Potenzial, muss man sagen. Aber KPIs, also letzten Endes können wir wirklich nur sagen, wir beobachten das, wenn wir ganz starke Aktivitäten fahren, siehst du schon in den Bestellungen in der nächsten Woche, dann geht es schon mal wieder höher.
Gut.
Ja, das ist aber immer um eine Woche verschoben. Der Supermarkt verkauft ab, dann bestellt der Handel.
Ja.
Und das muss man mal verstehen erstmal. Ne? Und das tun wir, weil so richtig kannst du es natürlich nicht zuordnen, außer wie in unserem TikTok-Fall, da war es halt ein Uplift von 7.500%.
Mhm.
Also wir waren wirklich in eine ganz schlechte KW1 gestartet, haben sehr wenig verkauft, also sehr wenig, immer noch mehr als die meisten anderen in diesem frische Bereich, aber dann gab es einen fetten Uplift. Also das war wirklich unnormal.
Ja.
Und natürlich ging es dann irgendwann wieder runter nach dieser Hype-Phase, weil wir haben jetzt so ein ordentliches Steady State erreicht, muss man sagen.
Mhm. Ja, das wäre dann jetzt so ein bisschen die nächste Frage. What's next? Weil ihr habt halt, ihr habt eine Chance ergriffen, mehrere Chancen oder habt sehr viele Dinge richtig gemacht, ne? Und habt gemerkt, wohin es euch führen kann. Also ich schätze euch nicht so ein, dass ihr euch jetzt gemütlich einrichtet in diesem Steady State, sondern wahrscheinlich schon an vielen anderen Dingen arbeitet, sowohl was Marketing als aber auch Produkt angeht. Was kann man da so erwarten von euch?
Ja, also erstmal wollen wir keine weitere Brand aufbauen.
Ja.
Das kommt erstmal nicht, denn damit würden wir uns zu viel zumuten. Zwei Brands ist schon harter Tobak für die 14 Leute, die wir hier sind. Da haben manche auf einer Brand doppelt so viele Leute. Also haben wir gesagt, wir wollen diversifizieren. Bei dem Mochi machen wir es so, da wollen wir ein Truhenkonzept ausbauen, das kennst du ja auch, ein Truhenkonzept, ne? In Supermärkten ist ein Self-Service. Da sind wir mit sehr vielen Gesprächen, da wollen wir nächstes Jahr so um die 500 Truhen platzieren.
Mhm.
Das ist schon eine enorme Hausnummer. Also wir sind jetzt gerade in 7 To-Go-Märkten und verkaufen da ordentlich Kugeln, also so 17.000 Kugeln pro Woche. Das ist ja Wahnsinn, also Eisdielen träumen davon auch wieder an der Stelle, ne? Deswegen, das ist so unser Step dahin, weil viel mehr diversifizieren kannst du da nicht. Das ist halt ein Mochi. Ne? Was willst du machen? Sollst du es nochmal so als Stange rausbringen oder so? Aber das ist ja schon sehr speziell. Beim Keksack ist es allerdings anders. Da gebe ich dir auch gleich mal was mit, denn die ersten Muster sind gestern eingetroffen. Das kann ich auch jetzt schon wahrscheinlich verraten. Wir werden da noch ein anderes Produkt rausbringen, was jetzt nicht im Becher erhältlich ist, sondern eben als Riegelform. Der kommt bald. Ist ein geiles Produkt, weil es eben trocken ist, also keine Kühlung mehr not.
Also so wie ein Schokoriegel.
Wie ein Schokoriegel, okay. Ne? Keksteig mit Schokolade umhüllt.
Aha.
Richtig geil. Denn er ist super lang haltbar. Es hat immer noch die gleichen Zutaten, ist aber eben konserviert. Und logistisch natürlich ganz einfach für uns, das Ganze dann ohne Kühlung und so weiter dann an die Kassen von Aral und Co. zu platzieren, hoffentlich, Rewe. Und das Produkt ist natürlich nochmal kleiner. Das heißt, Leute, die sich vorher vielleicht am Becher nicht rangewagt haben, entweder aufgrund der Menge oder aufgrund des Preises, können jetzt das fast ähnliche Produkt probieren zu einem ein Drittel des Preises und zu ein Drittel des Gewichtes.
Mhm.
Und das macht es natürlich total sexy, weil es irgendwie das gleiche Produkt ist, aber irgendwie auch total anders.
Ja.
Und ja, das wird kommen und da kommen noch viele andere Sachen. Wir machen nächstes Jahr Blogger-Kooperationen.
Blogger.
Ja, ne?
Dann geht ja wieder an den Anfang ein bisschen zurück.
Genau,
die
genau.
Klassiker. Okay.
Ja, absolut. Also wir wollen es auch verschiedenermaßen aufstellen. Wir wollen was mit einem YouTuber machen, wir wollen was mit einem TikToker machen, wir wollen was mit einem Rapper vielleicht machen. Ja, da sind wir gerade in Absprachen. Wir sind gerade an der Koop dran mit einer sehr großen, weltbekannten Marke tatsächlich.
Aus dem Food-Bereich?
Aus dem Food-Bereich, genau. Dass wir da was zusammen machen. Das sind alles Sachen fürs nächste Jahr.
Mhm.
Und die sind jetzt in der Planung und das sieht alles soweit ganz gut aus. Ja.
Okay. Ja, man sollte dranbleiben, würde ich sagen, weil es verspricht sich ja, dass ihr da einen guten Riecher habt für die richtigen Schritte im Marketing. Wenn du jetzt zum Abschluss noch einmal teilen könntest, wie es jeder Gast tun muss, einmal deine Influencer, die du jetzt nicht persönlich kennst, die aber deinen Weg, dein Handeln, dein was auch immer, vielleicht auch deine Inspiration für das nächste Dessert irgendwie beeinflussen und dann noch deine Thesen für die Zukunft des Influencer-Marketings oder des Marketings per se?
Okay, also erstmal muss ich das differenziert betrachten. Da gibt es einmal für mich die Influencer auf Instagram und einmal die Influencer für mich auf TikTok. Und da sind natürlich wegweisende Leute, sind jetzt nicht wie andere vielleicht vermuten, Lisa und Lena. Ja, weil die machen ja kaum Werbung. Für mich als Marketer ist ja wichtig, dass da auch Leute sind, die Werbung machen. Und da sind dann so Leute wie Dahlia, super interessant. Ja, die ist mittlerweile sehr bekannt auf TikTok als auch auf Instagram. Leo Balis, mittlerweile 16 ist sie, cool. Die wird dann noch groß was reißen. Oder auch natürlich so ein Younes, ja, die Nummer 1 mittlerweile, der ist ja so schnell kometenhaft aufgestiegen. Der Junge wird auf TikTok auch noch Weltstar und damit natürlich für unfassbar viele Marken, die viel Geld bezahlen werden, interessant. Mhm. Und da orientiere ich mich auch so ein bisschen dran. Ne? Guckt, was machen die so als nächstes, weil die haben immer coole Insights und so weiter. Die schnappen die neuesten Challenges auf und hast du nicht gesehen? Und meine These für die Zukunft, viele Leute sagen ja immer, dieses ganze Influencer-Marketing, diese Bubble, die platzt und so weiter, ich sehe es überhaupt gar nicht so. Ich sehe es überhaupt gar nicht so, denn Fernsehen guckt keiner mehr. Ich habe gar kein Fernsehen. Ich bin Millennial oder fast schon Boomer. Die Kinder haben schon gar kein Fernsehen mehr. Was machen die also? Die lassen sich den ganzen Tag von TikTok, Instagram und Co. berieseln. Ja? Und da ist sogar YouTube sogar noch fast am Ende der Fahnenstange angekommen. Das wird auch nochmal einen Wandel mit sich nehmen. Deswegen ist meine These einfach rosige Zeiten. Alle sollten weiter auf Influencer-Marketing setzen. Es ist eine geile Sache. Man darf zwei Sachen oder man darf eine Sache nicht vertauschen. Bei uns hat es echt viel organisch geklappt und mit wenig Bezahlung, aber irgendwann wird der Punkt auch bei uns kommen, wo wir zahlen müssen, denn dann kennt jeder das Produkt und dann muss man es aber trotzdem schaffen, dass man den Influencern vermittelt, dass die sich ausleben dürfen, weil nur wenn die auch Freiheit haben, bringen die das Ganze gut rüber. Und da sollte man, glaube ich, aufpassen, die nicht zu sehr zu briefen und zu scripten. Und wenn man das macht und dann einen guten Mittelweg findet und einen fairen Preis, dann kann man mit Influencer-Marketing noch richtig weit kommen.
Wunderbar. Ich danke dir sehr für deine Zeit und diese ganz vielen tollen Insights.
Ich danke dir. Hat echt Spaß gemacht.
So, das war das Gespräch mit Marc. Ich denke, ich spreche auch für ihn, wenn ich sage, dass ihr sehr, sehr gerne abschließendes Feedback, Gedanken, weiterführende Fragestellungen auf LinkedIn an uns richten könnt. Sendet also sehr gerne euer Feedback ein, entweder an Marc oder mich oder an uns beide. Wenn ihr des Weiteren noch konstruktives Feedback oder auch einfach nur Gedanken oder Kritik zum Podcast habt, zu diesem Format, zu Influence, schreibt mir das ebenfalls immer sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer über Gästevorschläge oder Themenvorschläge jedweder Art. Außerdem freut sich dieser Podcast immer über Bewertungen bei iTunes. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, sehr, sehr gerne da einmal die Sternchen setzen. Ja, und ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bye, bye.